Die Radio Wissen. Update.
Wir haben heute Morgen einen 28-jährigen deutschen und russischen Staatsangehörigen festnehmen lassen. Wir gehen davon aus, dass der Beschuldigte verantwortlich ist für den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Wir legen ihm daher versuchten Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung zur Last.
Was besonders schockierend ist, hinter dem Anschlag steckt nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft Habgier. Einen terroristischen Hintergrund schließt sie aus. Die Festnahme ist unser Top-Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Laut Bundesanwaltschaft soll der Verdächtige am Tag des Anschlags Optionen auf Aktiengeschäfte gekauft und darauf gewettet haben, dass der Kurs der BVB-Aktie fällt. Je tiefer der Kurs der Aktie gefallen wäre durch den Anschlag, desto höher wäre am Ende der Wette Mitte Juni sein Gewinn gewesen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière spricht von versuchtem Mord.
Die Tatsache, dass hier, wenn der Vorwurf zutrifft, jemand sich bereichern wollte, indem er die Börsenkurse dadurch beeinflusst, dass er Menschen umbringt, ist eine besonders widerwärtige Form von Habgier und erfüllt voll den Mordparagraf.
Wie viel Gewinn der Verdächtige mit den Aktiengeschäften hätte machen können, ist unklar. Laut NRW-Innenminister Ralf Jäger hätte es sich um Millionen handeln können. Die Wirtschaftswoche hat nach eigenen Angaben einen Gewinn von maximal 5.000 Euro ausgerechnet. Seit gut einer Woche hatten die Ermittler den Beschuldigten im Blick. Er hatte als Gast im BVB-Mannschaftshotel eingecheckt und ein Zimmer mit Blick auf den Tatort gebucht. Verdächtig war den Ermittlern
unter anderem die Tatsache, dass er diese Optionsscheine über einen Computer innerhalb des Hotels geordert hat.
Heute erfolgte dann die Festnahme im Raum Tübingen in Baden-Württemberg. Woher der Beschuldigte den Sprengstoff für die Bomben haben soll, das untersuchen die Ermittler noch, sagt die Sprecherin der Bundesanwaltschaft Frauke Köhler.
Das liegt daran, dass die Sprengsätze gezündet worden sind und dabei der verbaute Sprengstoff vollständig umgesetzt worden ist. Von daher muss man versuchen, seine Erkenntnisse über Umwege, beispielsweise über Bodenproben, zu erlangen.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger geht davon aus, dass der Beschuldigte die Bomben selbst gebaut hat.
Der Beschuldigte oder Tatverdächtige hat einen beruflichen Hintergrund, wodurch er ganz erhebliche elektrotechnische Kenntnisse hat, die er nutzbar gemacht hat für die Herstellung dieser Sprengfalle.
Dass bei dem Anschlag nicht noch mehr passiert ist, habe unter anderem daran gelegen, dass die Bomben zu hoch angebracht waren und die Explosion zum Teil über den Bus hinweggegangen sei. Die Ermittler werten jetzt Material aus, das sie bei den Hausdurchsuchungen heute Morgen mitgenommen haben. Anhaltspunkte für mögliche Mittäter hat die Bundesanwaltschaft bis jetzt nicht. Gegen den Verdächtigen ist laut Bundesanwaltschaft Haftbefehl erlassen worden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Viele User im Netz zeigen sich bestürzt über die Hintergründe der Tat. Cassandra Elf schreibt auf tagesschau.de, falls die weiteren polizeilichen Untersuchungen und das Gericht zur Bestätigung dieses Verdachts führen, ist dies ein erneuter Beweis, dass die Gier mancher Menschen vor nichts zurückschreckt. Einfach erschreckend und unsäglich. User Schwarzseher schreibt, unglaublich, wozu Menschen für Geld fähig sind. Und Emma09 kommentiert, für mich als BVB-Mitglied und Fan eine gute Nachricht. Heimtückisch und hinterhältig reicht für so einen Verbrecher als Charakterisierung nicht aus. Gott sei Dank werde ich nicht zum Strafmaß gefragt. User Moos P. hebt die schnelle Arbeit der Polizei hervor. Man muss die sehr gute und besonnene Arbeit der Ermittler loben, die sich trotz der schwierigen Materie und der vielen Mutmaßungen in den Medien nie zu falschen Vermutungen hinreißen ließen, sondern offensichtlich stets in alle Richtungen ermittelt haben und nunmehr zeitnah einen Erfolg erzielen konnten. Hut ab vor den Strafverfolgungsbehörden. Das sieht auch Nicola Glück bei Facebook so. Gute Arbeit der Polizei, danke und Glückwunsch. Den Spielern des BVB wünsche ich, dass sie zur Ruhe kommen können und so das schreckliche Geschehen besser verarbeiten und überwinden können.
Was sonst noch wichtig war?
Zu dem Anschlag in Paris gestern Abend hat sich die Terrormiliz IS bekannt. Im Internet ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Ob es echt ist, ist aber unklar. Die französische Regierung geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Ein Mann hatte gestern Abend auf den Champs-Élysées in Paris einen Polizisten erschossen und eine deutsche Touristin angeschossen, bevor er selbst getötet wurde. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen 39-jährigen Franzosen, der schon mal Polizisten angegriffen hatte und deswegen in Haft saß. Die französische türkische Regierung will jetzt die Sicherheitsvorkehrungen für die Präsidentschaftswahl am Sonntag nochmal aufstocken. Wie sich der Anschlag auf das Wahlergebnis auswirken könnte, dazu gibt's noch keine Umfragen. Auf jeden Fall haben die Kandidaten sich aber heute gestritten, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National kritisierte, dass die sozialistische Regierung zu wenig gegen den Terrorismus getan hat.
Les mesures ne sont pas prises, voilà, pour limiter au maximum ce risque dont nous savons qu'il est impossible de l'amener à zéro.
Die Vorwürfe wollte Premierminister Bernard Cazeneuve aber nicht auf sich sitzen lassen.
Sie fordert die Stärkung der Geheimdienste in unserem Land. Aber sie vergisst dabei, den Franzosen zu sagen, dass sie gegen alle Antiterrorgesetze gestimmt hat.
Es gilt als wahrscheinlich, dass Le Pen und der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewinnen. Eine Stichwahl findet dann 2 Wochen später statt. In Venezuela in Südamerika ist bei Protesten gegen die Regierung wieder ein Mensch getötet worden. Ein Stadtteilbürgermeister der Hauptstadt Caracas hat getwittert, dass ein Mann erschossen wurde. Er ist das 9. Todesopfer seit dem Beginn der Masseproteste Anfang des Monats. Die Opposition wirft der Regierung vor, Demonstranten gezielt erschießen zu lassen. Die Regierungsgegner in Venezuela geben dem sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro die Schuld an der politischen und wirtschaftlichen Krise im Land. In Deutschland haben immer mehr Menschen einen befristeten Job. Nach Angaben der Bundesregierung hat sich die Zahl in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Mehr dazu von unserem Hauptstadtreporter Achim Wendler.
2015 waren 2,8 Millionen Menschen befristet beschäftigt. Allerdings, ihr Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer ist zuletzt wieder gesunken, weil es insgesamt viele neue Jobs gab. Auch das zeigt die Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Am stärksten betroffen sind junge Frauen. Die durchschnittlich befristet Beschäftigte ist eine Erzieherin, um die 20 Jahre alt, in Berlin. Dort ist der Anteil der befristeten Jobs am höchsten. Mit am niedrigsten ist er in Bayern.
Was noch wichtig wird.
In Köln trifft sich die AfD am Wochenende zum Bundesparteitag. Unter anderem soll das Programm für die Bundestagswahl beschlossen werden. Im Entwurf fordert die Partei zum Beispiel eine feste Abschiebequote für Flüchtlinge, ein Kopftuchverbot und Migranten auszubürgern, wenn sie schwere Straftaten begehen, auch wenn die dann staatenlos würden. Andere Themen sind bundesweite Volksentscheide und der Ausstieg aus dem Euro. Außerdem will die AfD ihr Spitzenteam für den Wahlkampf bestimmen. Draußen wollen zehntausende Menschen gegen die AfD demonstrieren. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Sie befürchtet, dass auch Gewaltbereite zur Demo kommen. Und noch eine Demo läuft am Samstag, der March for Science. Weltweit wollen zehntausende Menschen für eine unabhängige Wissenschaft auf die Straße gehen. Die Hauptkundgebung findet in den USA in der Hauptstadt Washington statt. Viele Wissenschaftler sind da besorgt über Äußerungen und Maßnahmen von Präsident Donald Trump zur Wissenschaft. Der Klimaforscher John Overpeck zum Beispiel.
Wir sehen, dass es eine Zensur dessen gibt, was Forscher, die für Regierungsorganisationen arbeiten, öffentlich oder im Internet sagen können.
Besorgt sind viele aber auch, weil das Budget für Forschung im Gesundheitsbereich stark gekürzt werden soll. Oder weil Trump immer wieder behauptet, dass Impfungen zu Autismus führen, obwohl mehrere Untersuchungen das widerlegt haben. Eine wissenschaftsfeindliche Stimmung sehen Beobachter auch in Europa, zum Beispiel in Polen und Ungarn und auch in der Türkei. In Deutschland findet der March for Science in 20 Städten statt, zum Beispiel in Berlin, München, Hamburg, Heidelberg, Leipzig, Dresden und Stuttgart.
Und sonst in der Welt?
Fahrräder sind eigentlich eine gute Alternative zum Auto, vor allem in großen Städten in China, wo die Straßen immer mit Autos verstopft sind. Shanghai hat jetzt aber einige Stadtbezirke zur fahrradfreien Zone erklärt. Hintergrund sind die vielen Mieträder, die zuhauf einfach irgendwo abgestellt werden und Fußgänger behindern. Die Anbieter der Mieträder müssen außerdem bis zum Wochenende dafür sorgen, dass die illegal geparkten Räder aus den fahrradfreien Zonen entfernt werden. Sonst wird's teuer. Bikesharing-Systeme sind in China besonders beliebt. Es gibt mehr als 12 Anbieter, über deren Apps die Räder gebucht werden können. Durch die große Konkurrenz sind die Fahrräder für die Kunden nahezu kostenlos. In Thailand hat die Polizei einen Mann festgenommen, der, so der Vorwurf, Sperma ins Nachbarland Laos schmuggeln wollte. Wie die BBC berichtet, wurden bei dem Mann 6 Reagenzgläschen gefunden, verpackt in flüssigem Stickstoff, um die Qualität zu gewährleisten. Laut Polizei hat der Mann zugegeben, dass es sich um Schmuggelware für eine Klinik für künstliche Befruchtung handelt. Die Bangkok Post berichtet außerdem, dass der Mann regelmäßig in dieser Mission unterwegs war und auch Sperma über die Grenze nach Kambodscha gebracht haben soll. Laos ist in der Region das einzige Land, in der künstliche Befruchtung noch erlaubt ist. Seit Thailand und Kambodscha ein Verbot erlassen haben, erlebt das Land einen regelrechten Boom. New York soll das teuerste Pflaster für Raucher in den USA werden. Der Bürgermeister der Stadt, Bill de Blasio, will, dass der Preis von bisher $10,50 auf mindestens $13 pro Packung steigt. Außerdem sollen keine Zigaretten mehr in den Drogeriemärkten verkauft werden. De Blasio will damit die Zahl der Raucher in New York in den nächsten Jahren deutlich senken, um 160.000. New York City hat mit einer anderen Gesundheitsinitiative vor ein paar Jahren schon für viel Aufsehen gesorgt. Damals sollten Softdrinks nicht mehr in großen Bechern verkauft werden. Der oberste Gerichtshof des Bundesstaates New York stoppte das Gesetz aber kurz vor dem Starttermin.
Wissensnachrichten.
Sie ist klein, praktisch und vor allem sicher. Viele Millionen Frauen weltweit schlucken jeden Tag die Antibabypille. In Deutschland ist sie schon lange das beliebteste Verhütungsmittel. Aber immer wieder sind auch die Nebenwirkungen ein Thema, zum Beispiel das erhöhte Thromboserisiko. Wissenschaftler aus Schweden haben jetzt die Wirkung der Hormone auf die Psyche genauer untersucht. Anna Berling von den Wissensnachrichten, zu welchem Ergebnis kommen Sie da?
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Pille klar das Wohlbefinden beeinträchtigt. Das gilt für die Lebensqualität insgesamt und für einzelne Aspekte. Die Frauen in der Studie mit insgesamt gut 300 Probandinnen waren schlechter drauf, hatten weniger Energie und das Gefühl, sich selbst nicht so gut im Griff zu haben.
Dass die Pille die Stimmung trübt, das hört man ja immer wieder mal. Das ist doch nicht neu, oder?
Ja, aber jetzt ist das, was viele vielleicht sogar aus eigener Erfahrung oder aus ihrem Umfeld kennen, auch in einer Studie belegt, die ziemlich hohen wissenschaftlichen Standards genügt. Es war nämlich eine Doppelblindstudie mit Placebos. Ob jemand eine Zuckerpille oder den Wirkstoff bekam, das wurde ausgelost und das wussten weder die Teilnehmerinnen noch die Wissenschaftler. Wie die Frauen sich fühlten, das wurde am Anfang und am Ende mit standardisierten Fragebögen abgefragt und da zeigte sich eben, das Wohlbefinden war nach 3 Monaten Pille nicht mehr so gut wie vorher. Dieser Effekt war laut den Forschern zwar nicht sehr groß, aber groß genug, dass der Unterschied für die einzelne Frau auch spürbar sein kann. Getestet wurde auch, ob die Frauen mit Pille depressiver waren, da gab es aber keinen signifikanten Unterschied.
Aber wenn man sich das jetzt mit der Stimmung allein vor Augen hält, dann kann man ja schon jede Frau verstehen, die keine Lust mehr auf hormonelle Verhütung hat.
Das schreiben auch die Forscher, die es vor dem Hintergrund ihrer Ergebnisse sehr nachvollziehbar finden, dass Frauen die Pille absetzen. Andererseits ist sie halt immer noch eine der sichersten und einfachsten Methoden, um nicht schwanger zu werden. Aber Frauen und Mädchen, die sie nehmen, sollten auf jeden Fall gründlich aufgeklärt und auch regelmäßig untersucht werden. Und vielleicht verdienen eben auch mögliche Alternativen mehr Aufmerksamkeit. Bei der Pille für den Mann zum Beispiel, da kommt die Forschung einfach nicht richtig voran.
Wir bleiben noch beim Thema Gesundheit. In Italien, da hat ein Gericht einem Mann eine Entschädigung zugesprochen, weil er beruflich jahrelang mehrere Stunden am Tag telefonieren musste.
Er hatte nämlich einen gutartigen Tumor im Ohr, der entfernt werden musste. Das Gericht hat entschieden, dass das als Berufskrankheit einzuschätzen ist und eine Versicherung dem Mann deshalb monatlich 500 Euro zahlen muss.
Ist denn das überhaupt bewiesen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Handys und Krebs?
Es gibt zwar schon viele Studien, die ergeben haben, dass es ungesund sein könnte, mit dem Handy zu telefonieren oder es ständig am Körper zu tragen. So gibt es Hinweise darauf, dass bei Männern die Spermien schlechter werden oder tatsächlich auch häufiger Tumore entstehen. Aber es ist noch nicht bewiesen, welche Schäden durch Handys genau entstehen können. Der oberste Gerichtshof in Italien, der hat aber schon vor 5 Jahren entschieden, dass Handynutzung und Tumore miteinander zusammenhängen. Das hatten damals viele Wissenschaftler kritisiert, weil sie der Meinung waren, dass es noch nicht genug Beweise gibt.
Zum Schluss blicken wir noch in die Schule. Wenn man im Geschichtsunterricht was über die DDR oder den Zweiten Weltkrieg lernen soll, dann macht es besonders viel Eindruck, wenn jemand den Schülern selbst aus dieser Zeit berichtet.
Die Uni Tübingen hat versucht herauszufinden, ob Schüler durch Zeitzeugen mehr oder anders lernen. Die Forscher haben 35 Klassen untersucht, von denen einige mit Zeitzeugen gelernt haben, andere mit Videoaufzeichnungen und wieder andere mit schriftlichen Interviews von Zeitzeugen. Eine 4. Gruppe hat ohne das alles gelernt.
Und wer hatte dann am Ende den Stoff am besten drauf?
Ja, die Schüler, die ohne alles gelernt hatten, die haben auf jeden Fall am schlechtesten abgeschnitten. Die, die mit Zeitzeugen gesprochen hatten, haben sich am meisten für das Thema interessiert. Und alle 3 Gruppen, die etwas von Zeitzeugen gehört oder gelesen hatten, konnten sich die Fakten besser merken und hatten auch mehr Spaß am Lernen.
Also quasi haben alle profitiert. Ein klares Ja zum Geschichtsunterricht mit Zeitzeugen?
Ja, grundsätzlich finden die Wissenschaftler das gut. Sie sagen aber auch, dass es Nachteile gibt. Die Schüler empfanden die Zeitzeugen nämlich als so glaubwürdig, dass es ihnen schwer fiel, kritisch zu sein oder Dinge zu hinterfragen.
Wir hinterfragen jetzt nichts mehr. Wir sind nämlich fertig mit den Wissensnachrichten. Danke, Anna.
Wetter.
Die Nacht ist meist bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 7 bis minus 3 Grad. Morgen kommt fast überall was runter. Im Norden sind auch Gewitter drin. In den Mittelgebirgen fällt etwas Schnee. Die Höchstwerte erreichen dann 7 bis 14 Grad. Sonntag kommt dann zumindest mal im Südwesten die Sonne raus. Auch insgesamt lassen die Schauer nach. An den Temperaturen ändert sich kaum was.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.